Eine Reise ohne Wiederkehr. Die Bauernstube. Meine Erzeuger beschlossen zu Zeiten, als ich noch kein junger Bursche, sondern ein kleiner Bub war, eine neue Stube einzurichten. Sie war aus Zirbenholz, leicht verschnörkelt, aber gefällig und repräsentativ. Dort sollten sich manche einfinden, die kirchturmmäßig oder als Angehörige der ofenlochfinsteren österreichischen Erneuerungspartei tätig waren. In einer Ecke des 25 Quadratmeter großen Raumes stand ein Esstisch mit einer Ecktruhenbank, in der Schulsachen und Schuhe verstaut werden konnten. Es gab einen holzgeschnitzten Beleuchtungskörper über dem Tisch. Im Eck war der handelsübliche Winkel reserviert für den, der die ganze Welt erlöst hat, wie so viele sagen. Und bekanntlich tat er das im Auftrag seines Vaters, der selbst allerdings über den Wolken blieb, während sein Sohn in Israel herumzog und so viel redete und Unerwünschtes tat, dass ihn die Römer töteten. Er aber tauchte ein paar Tage nach seinem erbärmlichen Hinscheiden wieder auf und flößte seinen getreuen Kaiser und judenfeindliches Verhalten ein. Die Skulptur mit dem Körper dieses unseligen Mannes hängten die Eltern mit einer Schnur in der Ecke auf. Da der Tisch direkt im Eck stand, fand praktisch jede Mahlzeit mit Blick auf diesen Toten sozusagen als Henkersmahlzeit statt. Im gegenüberliegenden Eck stand ein Kachelofen, um den Kachelofen eine Bank und ein Stuhl mit Armlehne. Bald nach meiner Geburt wurde ich dort abgelegt. Auf dem Stuhl saß meist meine verrückte Großmutter. An der Wand daneben war die immer überladene Garderobe. Gegenüber einer Kredenz mit Butzenscheiben, vollgeräumt mit Tellern und Nähsachen. Auf der Kredenz lag eine Rute aus Birkenzweigen und war meist für meine Gebärerin griffbereit. Eine Holztür führte in die Küche, der Weg dorthin an der Kredenz vorbei. Diese Tür hatte in der Mitte einen Spalt, durch den wir Kinder alles in der Stube beobachten konnten. Dieser Spalt ermöglichte den Blick und die Teilnahme am Schmieden von Verschwörungen meines Erzeugers. Diese Tatsache hatte zwei Seiten, eine positive und eine negative. Positiv: nicht beteiligte Ausgesperrte konnten durch den Spalt das Geschehen in der Stube beobachten und hören. Negativ: beim Blick durch den Türspalt musste man immer auf der Hut sein, dass sich die Tür für Nahrungsnachschub aus der Küche plötzlich öffnete, denn dann stand man unweigerlich nackt in der Auslage. Die Frau meines Erzeugers war zwar Gastgeberin, spielte bei den Treffen aber eine Nebenrolle. Es gehörte zu den Selbstverständlichkeiten, dass jeder Bub ab der 2. Klasse Volksschule in der Kirchturmhalle zum Servieren von Messwein und Wasser, zum Hin- und Hertragen des Zauberbuches, zum Hersagen von lateinischen Wörtern, die er nicht verstand, zum Aufputz des Kirchturmwärters herangezogen wurde. Er wurde staatlich entlohnt pro Einheit 10 Groschen, umgerechnet etwa 1 Cent, den Wert einer Semmel. Neben der Ehre, verkleidet nach Jahreszeit in verschiedenen Farben dem Boss zu assistieren, gab es einige kleine Tücken. Das Mutationsritual, das nur Kirchturmwärter nach langem Studium durchführen konnten, fand wochentags täglich um 6 Uhr und sonntagvormittags zweimal statt. Sonntags mit Belehrung der Besucher dauerte es eine volle Stunde und länger. Im Winter war es noch stockdunkel. Der Bauernhof lag, wie bekannt, ein Stück weit von diesem Ort der Mutation entfernt. Ich musste also schon um 5 Uhr aus den Federn, um meinen Dienst zu versehen. Den Weg legte ich zu Fuß, manchmal laufend zurück, und es gab 2 angstbesetzte Engstellen. Einen von Bäumen umgebenen Deich, der vor einem Schloss lag, und später eine Steinstatue von Johannes dem Täufer, dessen Kopf angeblich abgeschlagen wurde nach dem Tanz der Salome vor Herodes. Für mich war es immer dieser und kein anderer Johannes. Die blutrünstige Statue war ebenso von Bäumen umgeben. Jedes Mal, wenn ich am finsteren Morgen unterwegs war, schlug an diesen beiden Engstellen mein Puls drastisch bis zum Hals. Ich hatte panische Angst. Ich fürchtete, dass sich zwischen den Bäumen jemand verstecken und mich bedrohen könnte, was tatsächlich einmal der Fall war. Damals lief ich laut schreiend davon und schiss in meine Hose. Diesem Deich wäre viele Jahre zuvor, 1921, fast eine hohe Auszeichnung zuteil geworden. Der dem politisch rechten Lager zugehörige Landeshauptmann entging dem Ertränken durch aufgebrachte Sozialdemokraten. An diesem Deich lief ich viele Male am dunklen Morgen vorbei, ohne die Vorgeschichte zu kennen. Zum anderen fürchtete ich mich vor Johannes, dass er seinen abgeschlagenen Kopf mir zuwerfen könnte. Die lateinischen Wörter, die ich mit dem Leiter des täglichen Rituals mehrmals wie eine Antwort wechselte, brachte ich an den Stufen des Opfertisches nicht im Bühnenlatein, sondern gequält und stotternd heraus. Und das jedes Mal. Und niemand sprach mich darauf an. Unter den Buben gab es eine hierarchische Rangordnung. Ganz oben war der Oberkellner, der festlegte, wer, natürlich er, das Zauberbuch tragen, mit der Dreiklangglocke bei bestimmten Anlässen läuten oder das Weihrauchfass schwingen durfte. Der Letzte in der Reihe durfte nichts, außer nur daneben stehen und immer schön stillhalten. Drittens, das Ghetto ist kein Einzelfall. Bekanntlich waren meine Schulhefte, soweit vorhanden, in der Schultasche, unter der Bank, hinter dem Esstisch. Gelegentlich, so circa alle 3 bis 4 Wochen, erinnerten meine Schwestern, die kaum Rotstiftstriche in ihren Heften dokumentiert hatten, unseren Erzeuger, eine Besichtigung der Hefte vorzunehmen. Sie hatten zusätzlich die Handfertigkeit, Hefte mit Rotstiftmarkierungen gesondert zu verwahren und nicht in die Begutachtung meines Erzeugers einzubringen. Dann spielte sich immer dasselbe Prozedere ab. Der Erzeuger saß mir gegenüber, ließ seine rotglühenden Augen hervorquellen, begann wie ein Hai nicht mit dem Schwanz zu wedeln, sondern heftig den Kopf zu schütteln. Schließlich sprang er wie von einer Tarantel gestochen auf und rannte um den Tisch und stürzte sich auf mich. Die neutrale Bauernstube verwandelte sich in eine Arena mit Kriegsgeschrei, Gejohle, Zusammenschlagen. Aber was ich damals nicht lernte, nicht zustande brachte, was meine Schwestern hervorragend konnten, war die langweilige Bude in eine Arena zu verwandeln. Sie konnten etwas Nicht-Daseiendes herzaubern. Tati, schau uns die Hefte an, das war das Zauberwort. Und nach dem Arena-Ereignis schleppte sich Anton in sein Bett und war konfrontiert mit Schmerz und Einsamkeit. Mein Einstieg in die inneren Räume aus dem zweiten Leben. Durch einen Zufall erfuhr ich von einer Möglichkeit der Schulung und der Ausleuchtung der inneren Räume. Ich wusste noch nicht, was da auf mich wirklich zukommen könnte, ergriff aber das Steuer für diese Reise ins Ungewisse. Diese Reise war geplant in die inneren Räume von Menschen, die ihre Beziehungen hanebüchen gestalteten, in ihrem eigenen Lebenslauf eher Kanten und Lücken bis Löcher hatten oder das Unglück aus allen Ecken und Enden ihnen entgegentrat. Die Schulung bedeutete nicht nur, diesen Leidgeplagten zu helfen, sondern auch die eigenen Lücken, Löcher und Mängel zu erforschen. Ich lebte in der Überzeugung, dass der Einstieg in meine inneren Räume nicht notwendig wäre, da ich unter dem Baum der Erkenntnis genug gelernt hätte. Allerdings stellte sich sehr bald heraus, ich selbst das Objekt der Begierde war. Entdeckte ich einen Fleck oder einen Makel an den anderen, die in demselben Reiseunternehmen waren, sah ich mich überraschenderweise im Spiegel. Und diese Wahrnehmung von Mängeln, Leiden, Kränkungen, Demütigungen der Reisegenossen, Genossinnen, wie in einen Spiegel in mir selbst zu sehen, zu hören, zu spüren, zu riechen, zu schmecken und im Glücksfall aufzulösen, war meine Haupttätigkeit in den nächsten Jahren. Auf dieser Reise begegneten mir alle die bisher angesprochenen Müllhalden und Leidenswege wieder. Es entstand so etwas wie eine Solidarität der Reisenden, Beziehungen auf einer Ebene, die ich bisher nicht gekannt hatte. Es entstanden neue Glücksgefühle, Mitgefühl mit Geschädigten, Vernachlässigten, von Reisenden, die körperlicher, geistiger und seelischer Gewalt ausgesetzt waren. Reisende waren dabei, denen das Schicksal nicht hold war, die das Schicksal gepeinigt hat. Viele Facetten der Lebensbedrohung und des Unglücks. Für mich war diese Reise eine Erkundung meiner eigenen inneren Räume und ich konnte Räume finden, die behaglich, bewohnbar und lustvoll waren. Es war ebenso verträglich, Räume vorzufinden, die entweder generell umgebaut werden, gemieden werden mussten. Die Herkunftsfamilie war ein solcher Bereich.